Deutschlandfunk, Information und Musik.
Er, um den es jetzt geht, war Urwalddoktor, Pazifist und Genie der Menschlichkeit. So wurde er genannt. Der Arzt, der Theologe, der Organist, der Philosoph. Und seine Bücher waren in vielen Haushalten verbreitet, sein Gesicht bekannt. Im Nachkriegsdeutschland nahm er eine wichtige Rolle ein als Friedensmahner und Kriegsgegner. Albert Schweitzer. Sein Motto, Ehrfurcht vor dem Leben, galt als Fortschritt, Lebensrecht allem Lebendigen. Und schon vor dem Ersten Weltkrieg, da gründete er im afrikanischen Gabun ein Hospital, opferte Karriere in Europa, wurde Urwalddoktor. Die Journalistin und Publizistin Caroline Fetscher hat die Frucht jahrelanger Recherchen in einem ziemlich dicken Buch zusammengefasst und die Rezeptionsgeschichte dieser politisch populären Ikone geschrieben. Und sie habe ich gefragt, was ist das für ein Mann, der als makelloser Deutscher, als Friedensfigur wahrgenommen wurde und der eigentlich aus dem Elsass stammte?
Ja, das war ein 1875 geborener Pfarrerssohn aus dem Elsass, das damals deutsch war, also wurde geboren als deutscher Pfarrerssohn und begeisterte sich schon sehr früh für die Geschichte der Missionen und wollte eigentlich auch Missionar werden. Und da er Franco-Deutsch war, hat er sehr viel die französischen Hefte der Pariser Mission gelesen, also der evangelischen Pariser Mission, und ist dorthin gegangen, nachdem er schon Theologie studiert hatte, Philosophie, und wollte als Priester nach Zentralafrika, würde man heute sagen. Also das war damals das französisch, das frankophone Afrika, das kolonisierte, von Frankreich kolonisierte Afrika. Man wollte ihn aber nicht nehmen. Er war ein bisschen ketzerisch. Er war etwas krauzig und etwas eigen und hatte seine eigenen religiösen Vorstellungen. Und man hat ihm gesagt, werden Sie doch Arzt. Als Mediziner würden wir Sie gerne nehmen in den Kolonien. Die Dissertation in Medizin behandelte das Problem, dass ob Jesus Christus ein psychiatrischer Fall von Größenwahn war. Damit hat er seine Doktorarbeit bestritten auf, glaube ich, 40 Seiten.
In den 50er, 60er Jahren war das eine Art, ja, man kann fast sagen Popstar oder eine populäre Ikone, ist, sagen Sie. Welche Aufgabe übernimmt dieser Albert Schweitzer in der Zeit des Beschweigens in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg?
Er eignete sich einfach hervorragend, hat auch sehr viel publiziert und wurde gern gelesen. Er eignete sich hervorragend als eine Art stellvertretender Wiedergutmacher für die Gesamtgesellschaft, die ja von entsetzlichen Schuldgefühlen geplagt war, sich aber doch nicht auseinandersetzen wollte. Sie haben es eben gesagt, das große Schweigen mit der Shoah und mit der Geschichte der Schuld in der unmittelbaren Vergangenheit. Und da eignete es sich zu sagen, wir spenden für dieses Tropenhospital von dem großartigen Albert Schweitzer in weiter Ferne für die armen, kranken afrikanischen Menschen, vor allem auch Kinder. Schulkinder haben ihm geschrieben, zigtausende von Schulkindern wurden von ihren Lehrern angehalten, schreibt einen Brief an den Urwalddoktor. Und das ist umwerfend, wie die Kinder sich sehnen nach einer ethischen Instanz. Und dann zum Beispiel ein Kind schreibt, lieber Urwalddoktor, du bist der einzige Mensch auf der Welt, dem ich vertraue. Hm. Ja, diese Kinder hatten ja Eltern, die letztlich alle unter Verdacht standen, die ganze Generation, dass sie Mitläufer waren, Mittäter waren, etc. Die Kinder mussten sich damit auseinandersetzen, dass sie nicht nur unter Trümmern groß wurden, sondern dass sie auch quasi in einem ethischen Notstandsgebiet groß geworden sind, wo ihnen eigentlich die Erwachsenen nicht mit Fug und Recht Führung und Leitung auf moralischem Boden anbieten konnten.
Ethische Instanz, haben Sie gesagt, also ein unbelastetes kulturelles Vorbild.
Genau, er hat ja seit 1913 quasi immer in Zentralafrika. Er war nicht verstrickt in den Zweiten Weltkrieg, nicht verstrickt in den Faschismus, lebte weit weg. Man wusste im Grunde gar nicht viel. Es konnte ja auch noch nicht so viel gereist werden damals. Also die wenigen Bilder, die es gab, die wurden auch ikonisch. Albert Schweitzer mit der Antilope, Albert Schweitzer mit dem Affenkind auf dem Arm oder eben mit einem afrikanischen Kind auf dem Arm und so weiter. Also das war in weiter Ferne und hatte so einen mythischen Nimbus. Und da konnte man hinspenden. Und dann gehört er ja zusätzlich durch sein Geburtsdatum 1875, genau wie Adenauer übrigens, zur Generation der Großväter, die auch nicht unter so großem Verdacht standen, belastet zu sein durch die Geschichte des Faschismus und des Holocaust. All diese Elemente zusammen machten ihn zu einer idealen Figur, Übergangsfigur nenne ich das auch, zwischen eben Diktatur und Demokratie, wo man irgendwo einen ethischen Halt brauchte.
Dieser Albert Schweitzer wird 1928 Goethe-Preisträger. 1932 zum 100. Todestag Goethes spricht er in Frankfurt über Goethe, zugleich als Warnung vor dem Nationalsozialismus. 1949 spricht er in Espen zum 200. Geburtstag Goethes. Er erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 51 und 54 dann den Friedensnobelpreis und wird als Genie der Menschlichkeit gefeiert. In Japan erscheint eine Gesamtausgabe seiner Werke. Wir können uns das heute kaum noch vorstellen. Wie wurde der zum Apostel der Friedensbewegung im Kalten Krieg?
Naja, es fing letztlich an, und Sie haben es eben erwähnt, mit dem Ort Aspen, Colorado, 1949. Die Amerikaner hatten einen großen Bedarf nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Deutschen ja wirklich in monströser Form aufgetreten waren, auch in den amerikanischen, in den weltweiten Massenmedien, hatten einen großen Bedarf nach einer guten deutschen Figur und hatten beschlossen, wir machen ein Goethe-Festival. Die wollten ursprünglich Thomas Mann einladen, also genau Weimar on the Pacific. Thomas Mann war aber zu der Zeit dann schon gebucht für Deutschland, also für sowohl DDR als auch Bundesrepublik. Und haben dann überlegt, wen haben wir denn da? Und dann sagten sie, gibt doch diesen Goethe-Preisträger und diesen Jungle Saint, den Urwaldheiligen, Albert Schweitzer. Und den haben sie dann eingeladen nach Aspen, Colorado, um die große Goethe-Rede zu halten und haben sehr, sehr geschickt und fantastisch eine Medien- und Pressekampagne gemacht, eine PR-Campaign, so dass Albert Schweitzer auf den Titelblättern von Time Magazine und überall also verkauft wurde, der The German Jungle Saint, der deutsche Urwaldheilige. Den holen wir sozusagen ja da aus der weiten Ferne, holen wir den nach Amerika und präsentieren den Deutschen, weil ihnen schon klar war, mit Goethe, Dead White Male, also ein toter, weißer, männlicher Mensch, damit kommen wir nicht weit, und das haben auch viele Leute nicht gelesen, aber diese Geschichte von Schweitzer, die ist packend und die ist spannend, und die deutschen Korrespondenten in New York, in Washington, in Chicago und so weiter, die es gab, haben zurück nach Hause gemeldet, Leute, hier feiern Sie einen guten Deutschen, und das war natürlich eine Jubelnachricht. Und dann fing er eben an, hatte sich sofort am Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Hiroshima-Bombe und dem Nagasaki-Bombe beschäftigt, also dem Atom, der Atomgefahr, fing er sofort an, sich damit mehr zu beschäftigen, nahm Kontakt auf zu Albert Einstein, also die beiden Alberts, Albert Schweitzer und Albert Einstein, wurden sogar manchmal rein physiognomisch verwechselt, weil sie ein bisschen ähnlich aussahen. So wurde er einfach tatsächlich, wurde das immer, immer größer, dieses Image des nicht nur guten Menschen im Dschungel, sondern auch des besorgtesten aller Besorgten. Und er war gleichzeitig ja noch Theologe und konnte so ein bisschen predigend sprechen. Das war einfach eine ideale Besetzung für die Figur eines neuen Heiligen in dieser ethisch so erschütterten Nachkriegszeit.
Der makellose Deutsche als Friedensfigur, der in Oslo davon spricht, Krieg macht uns der Unmenschlichkeit schuldig. Trügt mein Eindruck, dass der heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist oder nur noch was für evangelische Bischöfin?
Ja, er ist in Vergessenheit geraten, aber er war eigentlich nie erinnert. Man weiß eigentlich gar nicht wirklich, wie die Realität dieses Ortes Lambarene aussah. Das ist auch so ein mythischer Ort. Also knapp 700 Straßen sind nach Albert Schweitzer genannt. Einige in Deutschland sind sogar, also in der Bundesrepublik, nach Lambarene benannt. Aber man weiß, wie dieser Ort wirklich aussah, weiß fast niemand. Insofern kann man gar nicht vergessen, was man nie erinnern konnte. Und ein Teil meines Buches handelt von der Geschichte dieses Ortes Lambarene, ungeheuer spannend und eigentlich postkoloniale Geschichte, und auch von der Geschichte der Ärzte, die dort mit Schweitzer gearbeitet haben, was auch wirklich vollkommen unbekannt ist bisher.
Ein wichtiger Punkt, den Sie erarbeitet haben. Ne?
Ja,
verlieren Sie ein Wort drüber.
Das war faszinierend und erschütternd und berührend zu erforschen, die Biografien von mindestens 5 jüdischen Ärzten, die den ganzen Zweiten Weltkrieg über im Grunde dieses Hospital des alten Herrn unterhalten haben. Ich meine, er war schon, hat gar nicht mehr praktiziert, hat im Grunde seine philosophischen Bücher geschrieben oder so ein bisschen auf seiner Truppenorgel geübt. Er hatte so ein Truppenklavier, und die eigentliche Arbeit gemacht haben jüdische Ärzte. Anna Wildikan, Eduard Barasch, Ladislas Goldschmidt und so weiter. Und auch seine eigene Ehefrau, Helene Schweizer, kam aus einer jüdischen Familie und hat als Krankenschwester in Lamparene gearbeitet. Und nach dem Krieg hat ein Auschwitz-Überlebender sehr, sehr viel die Arbeit für ihn geleistet und war als Nachfolger sogar im Gespräch, Richard Friedmann. Aber Schweizer hat darüber nie öffentlich gesprochen und auch hat sein Bild alle anderen überblendet. Es war immer so, als gäbe es überhaupt gar keinen anderen. Und natürlich die schwarzen Helfer und Assistenten, die er hatte, auch die wurden quasi kaum je mit Namen benannt. Und da habe ich eben gedacht, diese unerzählte Lambarene-Geschichte, die wartet eigentlich drauf, richtet und erforscht zu werden.
Für uns in Zeiten von Energiekrise, Ukraine, Krieg und Post-Corona-Gesellschaft ein Mann, der sagte, für Menschen Mensch sein, war seine Devise. Der sagt uns heute noch was, ne?
Ja, also das war alles überhaupt nicht falsch. Es kam halt mit großem Pathos rüber und es war auch ein bisschen paternalistisch gegenüber Afrikanern, gegenüber Frauen. Aber als Gestalt hat er so viele Leute gut beeinflusst, dass ich jetzt auch zum Beispiel keinen Anlass sehen würde, diese Straßen alle umzubenennen. Es ist immer noch eine hochinteressante und auch inspirierende Gestalt. Aber ich finde eben, es ist wirklich ein historisches Lehrstück, wie eine große Gruppe, wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg versucht, einen Selbstheilungsmechanismus in Gang zu bringen, einen Selbstheilungsprozess, besser gesagt. Und dazu gehörte diese Figur.
Urwalddoktor, Pazifist und Genie der Menschlichkeit. Die Publizistin Caroline Fetscher hat ein Buch geschrieben: Tröstliche Tropen, Albert Schweitzer und die Westdeutschen nach 1945.